Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Schönen guten Abend. Heute fällt es auch uns ein bisschen schwer, uns nur ganz aufs Lesen und die schönen Bücher zu konzentrieren. Deshalb haben wir für Sie Bücher rausgesucht, die uns mal erklären, was in Frankreich gerade vor sich geht.
Dazu zeitlose Themen, mehr Wildnis und der Gipfelpunkt menschlicher Sprachentwicklung, der Zungenbrecher. Auch wenn die Umfragen voraussagen, dass der proeuropäische Kandidat Emmanuel Macron der nächste Präsident wird, bleiben doch Fragen im Raum. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und was wäre, wenn Marine Le Pen tatsächlich die Wahl gewönne? Marie, du hast ja mal angeschaut, wie französische Schriftsteller die Situation in ihrem Land einschätzen und literarisch darstellen.
Ja, der in Deutschland wohl bekannteste französische Autor Michel Houellebecq, der hat gesagt, ich gehe am Sonntag gar nicht wählen. Er glaubt eben gar nicht an die repräsentative, sondern nur an die direkte Demokratie. Das finde ich schon echt ein Aufreger. Und er hat in einem Fernsehinterview ganz selbstkritisch gesagt, ich gehöre zur globalisierten Elite und ich habe den Bezug zu dem Frankreich total verloren, das Le Pen wählt.
In Paris existiert Le Pen nicht. Sie existiert in der Peripherie, in den unbekannten Zonen. Ich habe den Kontakt zu diesem Frankreich verloren. Und das ist für einen Schriftsteller ein schwerer Fehler.
Und das ist ja nicht nur für Schriftsteller ein Problem, sondern eben auch für viele Politiker, die gar nicht genau wissen, was geht eigentlich in den Le Pen-Wählern eigentlich vor? Warum wählen die Front National? Dabei müssten sie einfach nur eines tun, nämlich lesen.
Und zwar welche Bücher?
Also unbedingt würde ich Ihnen auf den Nachttisch legen Das Ende von Eddie. Das ist ein Roman von einem jungen französischen Autor, der dafür eigentlich ja nur seine eigene Lebensgeschichte mit allen ihren Grausamkeiten, die er da erlebt hat, nacherzählt. Edouard Louis heißt er. Und er ist aufgewachsen in einem Dorf im Norden von Frankreich. Etwas mehr als 1000 Einwohner hat das. Und über 50% in diesem Dorf haben wieder auch Front National gewählt. Auch seine Familie. Und er sagt, meine Mutter und mein Vater sind Rassisten. Sie sind auch reaktionär, frauenfeindlich und homophob. Und was für ihn ein besonderes Problem darstellt, weil er selbst schon als Kind eben gefühlt hat, dass er anders ist, dass er sich für Jungs interessiert. Dafür wurde er angespuckt, beschimpft, erniedrigt. Und wie er versucht, sich selbst eben dann zum echten Kerl umzuerziehen, um da irgendwie reinzupassen. Das erzählt er in Das Ende von Eddie, also eben diese Leidensgeschichte, bis er es endlich schafft, aus diesem Dorf abzuhauen. Und Edouard Louis ging es darum, etwas Wahres zu schreiben über ein Frankreich, das die Leute in Paris wie Michel Houellebecq eben gar nicht kennen, gar nicht wahrnehmen. Ihm ging es darum, etwas Wahres zu schreiben.
Einige Verleger in Paris haben mein Manuskript abgelehnt, weil sie dachten, dass niemand diese Geschichte glauben würde. Dieses Ausmaß der Gewalt. Sie haben nicht verstanden, dass genau das das Problem für Menschen wie meine Mutter und mein Vater ist. Dass wir immer fiktional waren. Niemand uns wahrnimmt, weil die anderen sich nicht für uns interessieren.
Und er verurteilt dann seine Mutter oder seinen Vater auch nicht dafür, dass sie Front National wählen. Er versucht einfach verständlich zu machen, warum sie es tun. Nicht in erster Linie, weil sie rassistisch sind, sondern weil sie eben das Gefühl hat, die Mutter zum Beispiel, Le Pen, das ist die Einzige, die sich für uns einfache Leute interessiert. Niemand sieht uns, niemand spricht mit uns. Und meine Stimme für den Front National ist dann so eine Art Daseinsbeweis. Okay. Und dann kommt eben noch was dazu, was Edouard Louis eben auch schmerzlich zu spüren bekommen hat, dass sie eben aus einer Welt kommt, die von männlichen Idealen dominiert wird, an dem sich dann eben auch Frauen orientieren.
Meine Mutter sagt, ich wähle Marine Le Pen, weil sie Eier hat, weil sie für etwas Männliches steht.
Um den Front National besser zu verstehen, hast du noch ein Buch mitgebracht, Der Block von Jérôme Lorat, ein Thriller, den wir vor ein paar Wochen hier schon mal ausführlich vorgestellt haben.
Genau, also das lohnt es sich wirklich auch zu lesen, weil es wirklich Einblick daran gibt, was diese Partei im Innersten zusammenhält. Lorat, der erzählt eine einzige Nacht, in der eben die Rechtspopulisten die Macht in Frankreich übernehmen. Wie würde Frankreich sich dann verändern? Das spielt er durch und erzählt es aus der Perspektive von zwei Männern. Auf der einen Seite der Intellektuelle, der die Fäden hinter den Kulissen zieht, und der andere eben der Mann fürs Grobe, der die Probleme mit der Gewalt aus der Welt schafft.
Diese beiden Erzähler zeigen zwei Typen, die man in extrem rechten Bewegungen findet. Die intellektuellen Bürgerlichen, die sich radikalisieren, und auf der anderen Seite harte Aktivisten und Skins, die fürs Grobe und Gewalttätige gebraucht werden. Der Roman zeigt etwas, das wir in der Wirklichkeit auch beobachten können. Der Front National versucht, sich von radikalen Rechten und Skins zu distanzieren. Mit denen haben wir nichts mehr zu tun, sagen sie, wenn eines ihrer Parteimitglieder revisionistische Reden hält oder sich ein Nazi-Tattoo stechen lässt. Aber diese Menschen sind immer noch Teil der DNA dieser Partei. Diese Verbindungen sind immer noch da.
Le roman aussi, c'est que de toute façon les liens restent existants.
Egal wie die Wahl heute Abend ausgeht, wir empfehlen Edouard Louis. Das Ende von Eddie ist erschienen im S. Fischer Verlag. Und Jérôme Leroy, der Blog aus der Edition Nautilus.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Die von Judith Schalansky gestaltete Reihe Naturkunden im Verlag Mattes und Seitz ist nicht nur eine Augenweide für jeden Bücherfreund, sie trägt auch zur Pflege einer Literaturart bei, die in Deutschland wenig verbreitet ist. Das Nature Writing, das Schreiben über die Natur. Was dieses Schreiben auszeichnet, lässt sich an dem Band Karte der Wildnis von Robert McFarlane erfahren. Gregor Sander hat das Buch für uns erschlossen. Guten Abend, Gregor.
Guten Abend.
Hallo.
Sieht man sich mal die Fotos von Robert McFarlane im Netz an, ein mittelalter Mann mit Wetterjacke und Wanderrucksack, dann denke zumindest ich an eine englische Version von Manuel Andrack. Wer ist denn dieser Robert McFarlane und wie wird er in England wahrgenommen?
Das ist ein Literaturwissenschaftler, ein sehr im Leben stehender Mann, der in Cambridge lebt und eine Familie hat, mit einer kleinen Tochter lebt. Und ab und zu eben in einen Buchenhain geht und dort auf seinen Lieblingsbaum klettert. Und dort ist ihm auch die Idee für dieses Buch gekommen. Er hat mehrere Naturbücher geschrieben, die in England relativ hohe Auflagen haben, hat damit Preise gewonnen. Und er schreibt auch für den Guardian als Kritiker und Essayist.
Sein Buch heißt Karte der Wildnis. Wo findet denn McFarlane überhaupt noch Wildnis, wenn er in England wohnt?
Hast doch gehört, im Buchenhain auf dem Baum.
Naja, das reicht ja noch nicht, oder?
In dem Buchenhain eben nicht, weil da war relativ viel Zivilisation um ihn rum. Also erstmal muss er die Wildnis suchen. Das ist in Großbritannien ja ähnlich wie in Deutschland nicht ganz so einfach. Die ist ja eben nicht gerade um die Ecke. Er hat sich richtig, das wie eine Aufgabe gestellt. Er geht nach Schottland, aber zum Beispiel auch nach Irland. Er steigt auf Berggipfel und in Flusstäler oder geht zu Flussmündungen. Er legt sich aber auch auf eine Kalksteinplatte auf eine riesige in Irland und er geht in die Hohlwege in Südengland.
Wozu ist Wildnis gut, bitteschön?
Also einerseits, um sich selbst zu spüren, würde ich mal sagen. Er friert zum Beispiel sehr schön und lustvoll. Also einmal schläft er auf einem kleinen, zugefrorenen See und als er nach ein paar Stunden wieder aufwacht, hat er sich in einem Biwaksack natürlich und mit Schlafsack, aber dann hat er sich ein paar Zentimeter in diese Eisschicht reingetaut während des Schlafs. Und andererseits kriegt man natürlich auch einen Abstand zu sich selbst, weil die Natur eben auch ohne uns existiert, ne, und auch uns gar nicht so wichtig nimmt. Als er da an diesem schottischen Moor auch wieder übernachtet, ganz alleine, wird er von einer Herde Hirsche geweckt, die quasi mehr oder weniger über seinen Kopf laufen, also wenige Meter von ihm entfernt, ihn schon auch bemerken, aber sich überhaupt nicht um ihn kümmern.
Sich lustvoll dem Frieren hingeben oder sich auf Kalksteinplatten legen und Käfer krabbeln sehen, so richtig sexy klingt das jetzt für mich nicht. Hat er dich denn damit überzeugt? Willst du das jetzt auch machen?
Ich friere auch nicht gerne, ehrlich gesagt. Aber ich habe gerne darüber gelesen. Das ist ja das Schöne am Lesen, dass man das nicht selber machen muss dann. Doch, ich habe schon Lust gekriegt. Also er zeigt uns auch, wofür wir eigentlich da sind, wie wir im Dunkeln zum Beispiel sehen können. Und er erzählt schöne kleine Geschichten eben über die Natur, über die Wildnis, aber auch über diese Zivilisation. Er weiß sehr viel und das erzählt er uns, ohne dass du dir dabei belehrt vorkommst.
Aber wenn du das jetzt so sagst, er erzählt das uns. Wie literarisch ist dieses Buch?
Ach, das ist ganz klare, wunderbare Literatur, weil der McFarlane hat eine tolle Sprache, die durch Andreas Jandl und Frank Sievers sehr schön übersetzt wird. Also die finden da auch im Deutschen sehr schöne Worte. Einmal zum Beispiel bei großer Hitze röhrt die Sonne vom Himmel. Das fand ich ganz toll. Und meine Lieblingsgeschichte, die verbindet Wildnis und Zivilisation. Da knabbern nämlich Eichhörnchen eine Telefonleitung im Wald an, um sich dann mit diesen 50 Volt, die auf der Leitung drauf sind, selbst aufzuwärmen. Und die sitzen dann wie selig bekifft auf dieser Leitung. Und dieses
Bild, ich weiß genau, was du meinst.
Dieses Bild werde ich nie wieder los.
Ich weiß genau, was du meinst. Genau so grinst Marie mich jetzt gerade.
Immer. Bei jeder Sendung.
Ja, die nimmt 50 Volt.
Genau. Wir haben vorhin gesagt, das Buch ist ein Paradebeispiel für Nature Writing. Was macht denn diese Art von Text für dich überhaupt aus?
ich muss ehrlich sagen, dass ich überhaupt kein Experte im Nature Writing bin. Ehrlich gesagt hat meine Frau das neben mir gelesen und die hat dabei so ähnlich geguckt wie die Eichhörnchen und dann war ich darauf neidisch und dachte, das möchte ich gerne auch lesen. Und es hatte bei mir einen ähnlichen Effekt. Gerade wenn du es abends nach so einem langen Tag liest und dann verschwindest du für ein Kapitel in so einem Hohlweg in Südengland, dann verschwindest du so und dann versinkst du so da drin und dadurch, dass er das wirklich sehr ganz leicht und sehr, sehr sinnlich beschreibt, war jedes Kapitel für mich wirklich ein Erlebnis.
Ja, damit sind wir ja schon bei unserer Standardschlussfrage. Wenn du so im Schwärmen bist, einen Satz für den Klappentext bitte.
Dieses Buch wird ein Freund, mit dem man irgendwo draußen sitzt, im Stockfinsteren unter Sternen Bier trinkt und sich Geschichten erzählt.
Mhm. Wunderbar. Ein Buch für alle Eichhörnchen. Oder die, die das werden wollen.
Für alle Bier trinkenden Eichhörnchen.
Die auf 50 Volt sind.
Und die vielleicht 34 Euro haben, denn so viel kostet das Buch von Robert McFarlane. Karte der Wildnis wurde, wie gerade schon gehört, von Andreas Jandl und Frank Sievers ins Deutsche übersetzt. Zwei Ausgaben. Die eine Naturkundenausgabe bei Matthes und Salz, wie erwähnt, 34 Euro. Die andere, gerade erschienen, broschierte Ausgabe bei Ullstein kostet 15 Euro. Danke für diesen Ausflug in die Natur, Gregor Sander.
Sehr gern.
Tschüss.
Radio 1. Favorit Buch.
Als die Revolution in Syrien beginnt, sind Hamoudi und Amal jung, ihre Familien wohlhabend und beide haben beste Aussichten. Er als Schönheitschirurg, sie als Schauspielerin. Keiner von beiden kann sich vorstellen, dass ihnen ein Bürgerkrieg bevorsteht und sie bald schon ihr Leben aufs Spiel setzen, nur um nach Europa zu fliehen. Am Ende kommen Hamoudi und Amal auf ganz unterschiedlichen Wegen nach Berlin, als ein Flüchtling unter vielen. In Gott ist nicht schüchtern erzählt Olga Grasnova diese beiden Flüchtlingsschicksale. Guten Abend, Olga Grasnova.
Guten Abend.
Ihre Hauptfiguren, die kommen aus einer Welt der Privilegierten. Hamoudi ist Schönheitschirurg, Amal Schauspielerin und auf dem Weg zum Serienstar. Ging es Ihnen in Gottes nicht schüchtern auch darum, uns Lesern zu zeigen, fühlt euch bloß nicht zu sicher an euren Leben, die ihr euch so schön eingerichtet habt?
Das war natürlich nicht der Hauptgedanke des Buches, aber auf jeden Fall spielt es auch eine Rolle. Auch die Menschen in Syrien hätten sich noch vor 8, 9 Jahren überhaupt nicht vorstellen können, was mit ihrem Land geschehen würde und auch mit ihren Familien. Ich glaube auf jeden Fall, dass eine Gabe der Literatur ist auch, ist Empathie zu wecken. Wir glauben immer, wir wissen wahnsinnig viel. Das Bild, das wir tatsächlich bekommen, sind nur winzige Ausschnitte, vermittelt durch die Medien, durch Zeitungen, durch Fernsehen. Wir wissen, wie viele Menschen auf dem Mittelmeer sterben, aber es interessiert uns schon fast gar nicht mehr, weil es sich natürlich auch irgendwann mal abnutzt. Und wir sind immer wieder schockiert, wenn Bilder von ertrunkenen Kindern hochkommen. Aber wir wissen nicht wirklich, was es eigentlich bedeutet, welche Todesangst es bedeutet. Diese Entscheidungen für oder gegen das Leben, die dahinter stecken, hinter so einer Flucht, das können wir uns auch überhaupt nicht vorstellen. Und halt auch in Deutschland, nicht immer der sichere Hafen. Es ist noch gar nicht so lange her, als sehr viele Menschen versuchten, aus Deutschland zu fliehen. Also der Holocaust ist noch nicht mal ein Menschenleben her.
Was mich besonders beeindruckt hat in dem Buch ist, wie Sie das Leben in Damaskus beschreiben. Die Anfänge der Revolution, wie viel Mut es kostet, sich einfach auf die Straße zu stellen aus Protest oder wie viel Misstrauen es gibt unter den Menschen. Ah, ist das jetzt jemand vom Geheimdienst oder vielleicht doch nicht? Kann ich ganz normal mit dem reden? Wie haben Sie es denn geschafft, sich an diesen Ort zu versetzen?
Mich haben vor allem die Anfänge der Revolution interessiert und wie es dazu kommen konnte. Mein Mann kommt selber aus Syrien und als wir uns kennengelernt haben...
Sie haben sich in Deutschland kennengelernt.
Wir haben uns in Deutschland kennengelernt im Jahr 2013. Und dann nach und nach habe ich angefangen, mich zu recherchieren. Und dann, als ich wusste, dass es vielleicht ein Buch draus werden könnte und für mich ist Schreiben die beste Möglichkeit nachzudenken. Deswegen hatte ich eigentlich keine Wahl, vielleicht auch meine eigenen Gedanken zu ordnen. Ich hatte auch sehr viele alte Karten, Reiseführer und so hatte ich, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Und dann habe ich noch sehr viele Interviews geführt, vor allem natürlich Leute, die entweder aus Damaskus kommen oder aus der Resort, um tatsächlich diese beiden Städte mir besser vorstellen zu können. Und ich war 7 Monate in der Türkei und habe sehr viele Interviews auch in Izmir geführt und in Griechenland und auch im Libanon habe ich mir sehr viele Sachen angeschaut und natürlich auch dann letztendlich in Berlin die Interviews geführt. Und ich hatte eine Anzeige auf Facebook geschaltet, ob Leute bereit wären, mir ihre Geschichte zu erzählen. Ich habe versucht, mit so vielen Menschen aus unterschiedlichsten Schichten und Herkünften zu reden, um dann tatsächlich meine Geschichte möglichst wahrheitsgetreu konstruieren zu können.
Sie haben sich entschieden, die Geschichte aus zwei Perspektiven zu erzählen und man könnte jetzt denken, Amal und Hamoudi, man erzählt die Geschichte eines Paars, ist ein Mann und eine Frau, aber die streifen sich tatsächlich nur in dieser Geschichte. Warum war es Ihnen wichtig, diese beiden Perspektiven zu haben?
Was natürlich sehr viele Unterschiede sind. Zum einen ist es eine männliche, zum anderen ist es eine weibliche Perspektive, was sich natürlich auch im Krieg vor allem auch nochmal sehr auswirkt. Und dann sind es auch nochmal die Hauptstadt und die Peripherie, was in Syrien auch ein extremer Unterschied ist. Das war für mich nochmal, glaube ich, das Reizvolle. Und dann ist es natürlich noch die Frage, ob Gefühle nach so vielen Jahren in einer Kriegssituation überhaupt noch möglich sind.
Und
Vor allem am Ende des Buches gibt es noch einen kurzen Moment, in der eine Liebesgeschichte aufscheinen könnte. Und das ist etwas, was dann tatsächlich eine Utopie bleibt.
Mhm. Auch die Flucht, dadurch, dass Sie zwei Figuren haben, haben Sie ja auch zwei ganz unterschiedliche Fluchtgeschichten.
Ja.
Sie beschreiben da Momente, in denen Menschen unter Deck sind, in einem Boot, in dem eigentlich Baumstämme transportiert werden. Nicht genau wissen, werde ich überhaupt je lebend ankommen. Wie haben Sie es geschafft, so etwas zu beschreiben?
Auch durch sehr viele Interviews und durch sehr viele Details. Zum Beispiel hat mir jemand erzählt, dass er tatsächlich auf diesem Schiff transportiert wurde und dass der Fußboden von Plastikplanen, aber auch von Teppichen bedeckt war. Und dann bin ich nochmal zu den Orten gereist, von denen die Reise ausgeht, also in Izmir in der Türkei und wo sie endet, oft auf Lesbos oder auf anderen griechischen Inseln. Und das ist nochmal auch eine völlig andere Welt. Also zum Beispiel in Izmir fand ich die Stimmung schockierend. Das ist noch viel schlimmer, als ich mir das jemals hätte ausmalen können, was tatsächlich die pure Verzweiflung ist. Das sind Leute, die eigentlich permanent sich in Todesangst befinden. Zum einen haben sie da Angst, die Reise nicht zu überleben. Zum anderen haben sie Angst, nicht genügend Geld für diese Reise aufbringen zu können. Oder dass sie einfach vom Schmuggler reingelegt werden, dass er sich mit ihrem Geld von dann macht. Diese Einsicht, dass das menschliche Leben nichts wert ist oder dass bestimmte Leben nichts wert sind, das ist vor allem in Izmir sehr evident.
Sie schreiben ja, die Welt hat eine neue Rasse erfunden. Also das sind drastische Worte, die der Flüchtlinge, Refugees, Muslime oder Newcomer. Die Herablassung ist in jedem Atemzug spürbar. Haben Sie denn Hoffnung, dass wir diese Herablassung, ob wir sie nun bewusst empfinden oder nicht, dass wir das überwinden können?
Ich glaube, das ist noch ein sehr langer Weg. Früher oder später, es gibt gar keine andere Möglichkeit, das tatsächlich sich einzugestehen, dass vor allem auch die Gesellschaft in Deutschland sich geändert hat. Aber das ist vor allem in Deutschland ein sehr langer und sehr steiniger Weg.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ein wichtiger Baustein auf diesem langen Weg ist Olga Grasnowas Roman Gott ist nicht schüchtern. Er ist erschienen im Aufbau Verlag. 309 Seiten kosten 22 Euro.
Und am kommenden Mittwoch liest Olga Grasnowa in Berlin aus Gott ist nicht schüchtern im Literaturforum im Brechthaus in der Chausseestraße in Berlin-Mitte. Los geht's um 20 Uhr und der Eintritt kostet 5 Euro.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Manche Bücher, die stupsen uns nur an, aber manche hauen besonders rein. Wir lesen sie einmal und vergessen sie dann nie wieder. Wirkungstreffer eben. Und so einen hat auch Radio 1-Moderatorin Fanny Tank verpasst bekommen. Ja, und sich bis heute nicht davon erholt.
So, ich bin Fanny Tank, arbeite bei Radio 1, moderiere die Nachmittagssendung von 13 bis 16 Uhr. Und zum Buch. Ein Buch, das mich tief bewegt hat, ist Oceano Mare, das Märchen vom Wesen des Meeres von Alessandro Baricco. Das ist der einzige Schriftsteller, von dem ich auch alle anderen Bücher danach gelesen habe. Das gilt, glaube ich, tatsächlich nur für ihn. Sogar mal eine Turin-Reise unternommen habe, weil ich so gerne sehen wollte, wo dieser Mann lebt und wie der lebt und wie es da ist. Das macht man ja auch nicht bei jedem Buch. Das Buch selbst erzählt die Geschichte einer Gruppe von Individuen, die sich alle aus unterschiedlichen Gründen an einem fiktiven Ort am Meer wiederfinden, in einer Pension, die im Verlauf des Buches zu sowas wie einem Fixpunkt wird. Man könnte auch sagen, zu einem gemeinsamen Wendepunkt all dieser Biografien. Denn was sich rausstellt, alle diese Menschen sind dort, weil sie auf die eine oder andere Weise vom Leben genesen müssen. Mithilfe der Nähe zum Meer. Das Ganze hat tatsächlich märchenhafte Züge, wie ja der Titel auch schon andeutet. Es ist sehr philosophisch. Für mich hat es auch sehr viel mit Musik zu tun, einfach vom Stil und das ganze Gefühl, wenn man das liest. Und ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe es gelesen in einer Zeit, als ich erstens noch relativ jung war und auch ganz empfänglich für alles, was mit Sehnsucht zu tun hatte, mit dieser unbenennbaren Sehnsucht nach etwas, das genauso unbenennbar ist. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche. Und für das Meer eben auch so eine tolle Metapher ist, immer schon. Mich begleitet dieses Buch und seine Charaktere seitdem aber auch immer weiter. Einmal, weil es wie gesagt ist wie so ein endloser Song, an den ich mich gerne erinnere und den ich auch oft höre, wenn zum Beispiel alles andere leise wird, dann kommen mir so Zitate aus dem Buch und Figuren wieder in den Sinn. Und auch, weil dieses Thema Sehnsucht mich immer weiter berührt hat. Ich glaube, Baricco würde sagen, sie macht den Menschen zu dem, was er ist, und das denke ich auch. Sehnsucht kann so etwas sein wie Heilung, und ich glaube, dass alle große Kunst letztendlich davon erzählt.
Wow,
Wenn Sie empfänglich sind für Sehnsucht und das Unbenennbare, Oceano Mare, das Märchen vom Wesen des Meeres von Alessandro Baricco, ist als Taschenbuch im Atlantik Verlag erschienen. Übersetzt wurde es von Karin Krieger. 304 Seiten kosten 10 Euro.
Die Radio 1 Bücherliste.
Die Radio 1 Bücherliste versammelt die Bücher, die Qualitätsbuchhändlerinnen und Buchhändler in Berlin und Brandenburg am liebsten und häufigsten empfehlen. Was läge also näher, als zur Vorstellung der Bücherliste einen Buchhändler dazu einzuladen, um mal zu hören, was er von den einzelnen Titeln hält. Ein Beratungsgespräch im Miniaturformat, wissend, dass die Buchhändlerinnen und Buchhändler unseres Vertrauens auch ausführlichst Vorzüge und Abtörner eines Buches schildern könnten. Wir machen jetzt aber einen Schnelldurchlauf mit Christian Dunker von der Autorenbuchhandlung am Savignyplatz. Hallo Christian.
Hallo Thomas.
Hallo. Auf Platz 10, Herz aus Eis von Isabelle Autissier, eine Robinson-Geschichte. Großstadtmenschen stranden auf einer einsamen Insel.
Und genau die hatte sie, glaube ich, auch auf dem Schirm, als sie dieses Buch schrieb, so Outdoor-Leute, die eigentlich da gar nicht hingehören. Ich finde, dieses Buch ist eine einzige Zerreißprobe, hat ein charmantes, zurückhaltendes Cover und diese beiden, die da auf einer Insel stranden, ob die sich noch lieben am Ende, ich werde es nicht verraten.
Auf Platz 9, ein Dauerbrenner, Elena Ferrante, Geschichte eines neuen Namens.
Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Buch. Es kommen ja noch zwei weitere. Es ist eine Freundschaftsgeschichte zwischen zwei Frauen. Man denkt immer, ach, davon gibt's Genüge, gibt's leider nicht. Jetzt freuen sich alle Frauen da drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob man seiner Schwiegermutter nicht lieber einen Pralinenkasten mitbringt.
Platz 8, Jan Schomburg. Das Licht und die Geräusche, ein Buch über die Irrungen und Wirrungen des Jungseins.
Jan Schomburg hat ja mit Maria Schrade diesen Stefan-Zweig-Film geschrieben, vor der Morgenröte. Jetzt denkt er sich eine 17-Jährige aus, die natürlich erstmal frisch ins Leben springt. Und ich mag das, weil die ist so vorurteilsfrei. Die ist ein bisschen naiv und bringt sich von einer brenzligen Situation in die nächste. Und dann kommt ein Brief ihres besten Freundes, ich will mich umbringen.
Hm. Platz 7, Clemens Meyer. Und zwar ein Erzählungsband, Die stillen Trabanten.
Clemens Meyer ist einfach ein Fuchs. Wieder mal hat er die im Visier, die sonst nicht unter dem Licht stehen, die eine große Runde um die Laterne machen. Seine Geschichten spielen natürlich nachts. Nicht alle dieser zwielichtigen Gestalten finden in den nächsten Tag. Und ich mag besonders Christa und Birgit. Zwei Frauen, total ausgebrannt. Die eine putzt Züge, die andere arbeitet zum Friseur und die treffen sich in einer Bierbar. Und mein Tipp ist nur, lesen Sie das Buch und setzen Sie sich in diese Bierbar am Hauptbahnhof. Vielleicht lernen Sie Clemens Meyer kennen.
Neu auf Platz 6, Max Annas, mit dem Deutschen Krimipreis ist er ausgezeichnet und sein neues Buch heißt Illegal.
Was für ein filmischer Roman. Endlich ein Berlin-Roman, den wir mal empfehlen können und der nicht irgendwie in die typischen Winkel geht. Das ist so brenzlig und so spannend und Max Annas kennt sich hier besser aus als jeder Taxifahrer.
Platz 5, noch ein Krimi. Marion James, eine kurze Geschichte in 7 Morden.
Naja, wahre Geschichte, Attentatsversuch auf Bob Marley. Der hat einen Man-Booker-Preis dafür bekommen. Aber vielleicht hätte die Jury auf andere Gewinner kommen können.
Auf Platz 4, Der Lärm der Zeit von Julian Barnes.
Ein fantastisches Buch. Leute, nehmt es in die Hand. Ich meine, stellt euch vor, Dmitri Schostakowitsch ist damals buskiert worden von Stalin. Der Mensch verlässt sein Konzert, damit dürfte er nicht mehr aufgeführt werden. Von dem Moment an sitzt er wie angstgesteuert auf gepackten Koffer. Man könnte ihn holen. Es ist der Wahnsinn.
Auf Platz 3, eine gefühlte Ewigkeit auf der Liste. Hanya Yanigahara, Ein wenig Leben.
Also hier stimme ich ein, es liegt vieler Buchhändler, die sagen, eins der Bücher des Jahres, auf jeden Fall. Yanigahara hat mich auf keiner Seite losgelassen, mich beeindruckt total, wie sie sich in die Psyche ganz verschiedener vier Männer hineinversetzt. Hm.
Auf Platz 2 der Roman Das kalte Blut vom Filmemacher Chris Kraus.
Ich musste total lachen, als ich dieses Buch in die Hand nahm, weil zuerst dachte, auch hier erzählt Opi eine Familiengeschichte und ich denke, was ist denn los mit mir? Ich mag den, aber wie kann ich einen Mörder mögen, einen Kriegsverbrecher? Aber das ist genau dieses Geheimnis. Wie schafft es Chris Kraus, unser aller Gewissen zu verdrehen?
Auf Platz 1, zurück als neue Nummer 1, Paul Austers Buch über die unendlichen Potenziale des Lebens. 4, 3, 2, 1.
Also ich kann nur merken, seitdem es dieses Buch gibt, wachsen die Oberarme vieler Kundinnen und Kunden. Das Ding ist wirklich ziegelsteingroß und alle wollen es haben, weil Orster ist ein Meister. Der hat ja mal in einem Interview erzählt, er war mit Freunden unterwegs, da war ein Kind, ein Blitz schlug ein, traf eins der Kinder in seiner Nähe, es hätte ihn treffen können. Und dieser Gedanke an Zufall, wie weit Zufall unsere Biografien schreibt, hat ihn nie wieder losgelassen. Hier erzählt er gleich 4 Lebensentwürfe eines Helden, Archie heißt er, und ich liebe Orster dafür, dass er uns alle für Müll bündig hält für den klugen Leser, weil er erzählt ihn nicht nacheinander, sondern ineinander verwoben, geschickt, einfach raffiniert, zu Recht auf Platz 1.
Und wir lieben dich dafür, dass du uns wirklich einen wunderbaren Schnelldurchlauf durch die Radio 1 Bücherliste gemacht hast. Und mehr über den Neueinsteiger Max Annas gibt es übermorgen am Dienstag bei Radio 1. Danke, Christian Dunker.
Danke euch zwei.
Tschüss.
Tschüss.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Wer ins Fitnessstudio geht und denkt, ich habe alles trainiert, der hat wahrscheinlich das Entscheidende vergessen. Die Zunge ist einer unserer stärksten Muskeln und sie wird leider viel zu oft beim Training vernachlässigt. Und deswegen haben wir 20 Mal ein Buch für die Zungenfitness in Berlin und Brandenburg ausgesetzt. Zungenbrecher von Gerhard Henschel, in dem er nicht nur deutsche Zungenbrecher in allen Dialekten präsentiert, sondern auch Zungenbrecher aus Italien, Frankreich, Norwegen, Rumänien und vielen, vielen anderen Ländern versammelt er da. Und die Frage ist jetzt, wer hat unseren Zungenbrecher gefunden?
Hallo, hier ist Luise.
Hallo, Luise.
Ich habe es gefunden.
Wo und können Sie es beweisen, indem Sie uns die Parole, die sich im Buch befindet, nennen?
Also, ich habe es gefunden in der Oderberger Straße im Prenzlauer Berg auf so einer Bank. Habe ich mir dann angeeignet. Und die Parole ist Fischer, Fritze, tritt Treppen krumm.
Sie haben sich hiermit qualifiziert für dieses Gespräch. Haben Sie denn was übrig für Potsdamer Postkutscher, Brautkleider, Blaukraut, Katzen, die die Treppe krumm treten und solche Sachen?
Naja, ich kenne es aus der Schule, zweite Klasse oder so, na, sowas, glaube ich.
Sie haben noch welche im Kopf?
Ja, aus der zweiten Klasse irgendwie, das ist für immer drin geblieben.
Ja, lassen Sie mal hören.
Hinter Hermann Hannes Haus hängen 100 Hemden raus. 100 Hemden hängen raus hinter Hermann Hannes Haus.
Das ist eine professionelle Zungenbrecher. Oh Gott, da geht's schon los. Zungenbrecher-Sprecher.
Zungenbrecher-Sprecher.
Genau.
Haben Sie denn auch, es geht ja da um ganz viele Dialekte in dem Buch oder verschiedene Fremdsprachen, haben Sie sich dann auch mal einen ausgesucht, der Ihnen besonders gut gefallen hat, den Sie uns vielleicht auch nochmal vortragen wollen?
Naja, ich habe da jetzt durchgeblättert so ein bisschen, also jetzt irgendwie so eine andere Sprache traue ich mir jetzt hier nicht zu.
Wir aber auch nicht, deswegen haben wir Sie gefragt.
Nein, das ist mir. Nee. Aber hier ist noch was Deutsches, gleich in der Einleitung, das ist ganz nett. Der Wachsmaskenmacher macht Wachsmasken aus Wachsmaskenwachs.
Ich traue mich jetzt auch noch mal einen ausländischen zu machen, einen französischen, einfach weil der wunderschön klingt. Und Thomas, du kannst ja gleich da mal raten, was das übersetzt bedeutet. Si c'est si, sans si, sans su, sans sur, sans sein, sans suci, sans sein, c'est si, sans si, sans su, sans sans suce.
Wenn man mit dem Schneebesen die Soße rührt, wird sie besser.
Das war aber geübt.
Ja, stundenlang. Also, wenn er auf der Brust eines Menschen sitzenden Blutegel erfolglos sein, wenn es ihn misslinge, ihm sein Blut auszusaugen. Sowas ähnliches heißt das. 606 auf der Brust eines Menschen sitzenden Blutegels bleiben erfolglos. Aber irgendwie leitet dieses Buch einen dazu an, sich ständig zu versprechen. Ich merke es gerade schon. Das ist wie so ein Zungenbrecher-Bedecker. Also das ist eigentlich so eine Versammlung von Zungenbrechern, aber es erklärt nicht wirklich, warum haben wir Vergnügen an Zungenbrechern oder wie entstehen sie überhaupt.
Ich ahne, woher der Zungenbrecher kommt. Das hat eine anthropologische Konstante, so wie man quasi früher zeigen musste, dass man gut auf zwei Beinen gehen kann. Jetzt mit der Entwicklung der Sprache legte sich die Latte quasi hoch, dass man sich eben auch besonders kunstvoll artikulieren kann. Und das ist das absolut Kunstvollste. Ja, das ist so wie Schlittpirouetten drehen auf der Kunst der Sprache. Aber lassen wir jetzt mal hier dieses Theosophastern. Sagen Sie, Luise, was lesen Sie denn sonst so?
Ach, verschieden. Jetzt gerade lese ich von Irving Jalom und Nietzsche weinte. Das habe ich aber irgendwie schon ewig, aber irgendwie nie gelesen. Und jetzt habe ich mal angefangen.
Was sind so Ihre Vorlieben?
Naja, ich lese schon so gern so etwas, wie sagt man, etwas anspruchsvolle Romane. Also Javier Marías habe ich gelesen. Und
ja. Also, haben Sie sowas wie einen Lieblingsschriftsteller?
Stefan Zweig, genau. Stefan Zweig habe ich auch letztens gelesen.
Das sind ja. Sie bei uns in bester Gesellschaft. Ja. Und wir packen Ihnen noch ein paar anspruchsvolle Romane in einen Sack, den wir Ihnen zuschicken. Zum Beispiel den neuen Roman von Olga Grasnova, Gott ist nicht schüchtern. Passt irgendwie zu Und Nietzsche weinte. Und dann einen sehr schönen Comic über Robert Deutsch, Turing, mein Gott. Also wir schicken Ihnen ein paar schöne Bücher zu üben dann selber noch mal ein bisschen was mit der Aussprache, wenn wir das nächste Mal anrufen.
Genau. Und für diese Zungenfitnessübung eignet sich das Buch von Gerhard Henschel, Zungenbrecher, ist erschienen im Tempo Verlag, hat 127 Seiten und kostet 10 Euro. Vielen Dank, Luise.
Ja, vielen Dank.
Bis bald. Tschüss. Ein schöner Name ist auch Gratis Comic Tag in den Ohren vieler Menschen. Der ist nächsten Samstag und wir haben es gerade schon gesagt, man bekommt nicht alle Comics geschenkt. Man kann ja auch mal einen kaufen dazu vielleicht. Und wir haben da mal einen sehr ungewöhnlichen ausgesucht. Das heißt du, Thomas, der das Leben von Alan Turing erzählt, der ja einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet hat zur Entwicklung des Computers. Und das Ding, das sieht schon von außen richtig opulent aus.
Opulent, ich würde fast schon sagen bibliophil. Da zeigt sich mal wieder, welchen Qualitätssprung Comics eben auch im Bereich der Buchgestaltung in den letzten Jahren gemacht haben. Der Band von Robert Deutsch erinnert mehr an einen hochwertigen Kunstkatalog als an ein Comicheft. Erzählt werden darin die letzten 3 Jahre im Leben von Alan Turing. Der hat 1954 Selbstmord begangen und zwar mit einem vergifteten Apfel. Das ist natürlich eine märchenhafte, eine surreale Methode. Ja. Ja, genau. Surreale Methode des Suizids. Und so durchzieht eben auch die Bildwelt dieses Comics etwas Surreales, etwas Traumhaftes.
Hat er denn, Robert Deutsch, dann auch so einen surrealistischen Zeichenstil? Sind da so abgedrehte Szenen dann gemalt in so einem abgefahrenen Stil?
Ja, abgefahren auf jeden Fall auch. In gewisser Weise ist das auch bewusst naiv in der Zeichnung der Figuren, in der Darstellung von Räumlichkeiten. Da stimmt es oft nicht so mit den Fluchtpunkten. Und gleichzeitig schwelgen die Bilder in Farben, die sowas dunkel, pastelliges haben. Farben so aus der Zeit der 1950er Jahre, eben der Lebenszeit von Turing. Und wie gesagt, man bekommt durch diese Darstellung bekommt die Geschichte etwas Irreales, muss sie nämlich auch haben, denn man kann sie kaum glauben. Dieser Alan Turing hatte größte Verdienste um England. Er war einer von 8 Mathematikern, die während des Zweiten Weltkriegs den Enigma-Code der Nazis geknackt haben. Das war kriegsentscheidend, denn dadurch konnten die Alliierten die kodierten Funksprüche der Nazis entschlüsseln, kannten deren Angriffspläne, konnten so Vorsichtsmaßnahmen treffen, was dann Zehntausenden von Menschen das Leben gerettet hat. Also dieser Alan Turing war ein Held. Davon hatte er jedoch nichts, als er 1952 einen Einbruch bei der Polizei melden wollte und einen Verdächtigen angab, und zwar nämlich den Freund seines Liebhabers. Kam auf diese Art und Weise heraus. Turing war homosexuell und dann passiert etwas Ungeheuerliches. Da die Homosexualität damals in England noch als Verbrechen galt, wurde Turing dann plötzlich aus dem Bestohlenen zum Angeklagten.
Also eine fürchterliche Geschichte. Mhm. Wie stellt Robert Deutsch das denn dar? Wie stellt er am Ende noch sowas her wie poetische Gerechtigkeit?
Poetische Gerechtigkeit ist ein schöner Ausdruck in diesem Zusammenhang. Deutsch hätte ja den Weg gehen können, diese ganze Geschichte als Leidensgeschichte zu erzählen, Turing quasi als Opfer zu verherrlichen. Er zeigt aber stattdessen die Besonderheiten in Turings Charakter. Der machte solche Sachen wie seine Teetasse an die Heizung festketten oder Chemieexperimente in der eigenen Küche oder eben seine Idee für die Entwicklung des Computers. An einer Stelle sagt Turing, er träume davon, dass eines Tages Damen ihren Computer mit in den Park nehmen würden und einander ihre Computer zeigen. Diese Mischung, zeigt Turing, war ein wenig anders. Und weil er das war, hat er so zum Fortschritt der Menschheit beigetragen. Da stellt der Comic dar, eben aber nicht als Rührstück, sondern eben auch in der Erzählform, die ein wenig anders ist, wo plötzlich Schneewittchen dasteht und Geige spielt oder Turing einem der 7 Zwerge hinterherläuft oder die Polizisten angezogen sind wie Schulze und Schulze aus Tim und Struppi. Das Ganze ist für mich eine Hommage an die Schönheit und die Bürde des Andersseins gegen das, was Dietmar Dart mal als normierende Vereindeutung genannt hat, ist dieser Comic eine Feier der Vielgestaltigkeit der menschlichen Gedanken und Emotionen in vielgestaltigen Bildern und Farben eben.
Ein surrealer, ein traumhafter Comic Turing von Robert Deutsch ist erschienen im Avant Verlag und der aufwendig gestaltete Band hat 192 Seiten und kostet 29 Euro.
Und bunt und vielgestaltig sind auch die Comics, die Sie am kommenden Samstag beim Gratis-Comic-Tag geschenkt bekommen in teilnehmenden Buchhandlungen und Comicshops. Die Liste gibt es auf der Seite des Gratis-Comic-Tags im Internet. Egal wie die Wahl in Frankreich heute ausgeht, wir möchten doch gute Nachrichten für Europa vermelden. Und wie es sich für die Literaturagenten gehört, kommen die in Buchform. Der diskrete Charme der Bürokratie heißen die Bekenntnisse eines leidenschaftlichen Europäers. Dieser leidenschaftliche Europäer ist André Wilkens, der seinen Weg nach Europa, zumindest wird das im Buch so geschildert, damit begonnen hat, dass er mit einem Lader vom Prenzlauer Berg nach Brüssel fuhr, um ein Praktikum bei der Europäischen Union zu machen. Heute praktiziert er für uns. Guten Abend, André Wilkens.
Guten Abend.
Guten Abend.
Mit dieser Szene, Ihr Vater fährt Sie mit seinem Auto zum Praktikum, machen Sie eine kleine Europareise am Anfang Ihres Buches Aufbruchstimmung im Jahr 1991. Gut 26 Jahre später, also jetzt ist es fast provozierend, wenn man im Zusammenhang mit Europa von guten Nachrichten spricht. Eigentlich sind wir doch Analysen gewohnt, was wo schiefläuft. Was wollten Sie denn mit Ihrem Buch dagegen setzen?
Genau das war der Anfangspunkt, als ich vor anderthalb Jahren darüber nachgedacht habe, ein neues Buch zu schreiben. Und wenn man da in den Buchladen gegangen ist, hat man ganze Buchwände gesehen mit Europa schafft sich ab. Ja. Also ein Buch nach dem anderen, Krise, alles läuft nicht, Europa, zu viel Bürokratie und überhaupt nichts kommt zusammen. Und sollte man nicht lieber wieder national probieren? Und da hat sich bei mir was aufgebäumt, weil ich tatsächlich an dieses Europa glaube und dieses Europa liebe mit allen seinen Imperfektionen. Dann dachte ich, da schreibt man antizyklisch jetzt einfach mal ein Europabuch, weil in pessimistischen Zeiten pessimistische Bücher zu schreiben, ist ja langweilig. Aber in schlechten Zeiten optimistische Bücher zu schreiben, das ist eine Herausforderung. Und da bin ich ran.
Ja, nicht nur am Anfang. Lassen Sie da eine persönliche Geschichte einfließen. Das zieht sich durchs Buch. Sie schreiben über Ihre Arbeit für die EU, aber auch für internationale Stiftungen und für die UNO. Warum dieser persönliche Touch?
Es wird immer so als kompliziert dargestellt, dieses Europa. Und wir argumentieren und schreiben darüber immer mit Zahlen, Fakten, Wirtschaftsdaten. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich selber diese faktenreichen Sachbücher gar nicht so gerne lese.
In einem der Kapitel malen Sie die EU sich als Frau aus, als Frau Europa, die zu Sigmund Freud kommt, um sich einer Psychotherapie zu unterziehen. Was genau hat sie denn für psychische Probleme, die EU?
Ja, ich glaube, die EU hat tatsächlich vor allem ein Identitätsproblem, ein Problem mit Selbstvertrauen. Vielleicht hat es so eine Art Midlife-Crisis. Leute werden ja heutzutage älter, also kann man auch eine Midlife-Crisis mit 60 haben. Freud findet die EU einen super spannenden Fall. Er glaubt, er kann da was machen und es geht vor allem um den Wiederaufbau von Selbstvertrauen. Und das ist auch so eine Art Ein-Punkt-Plan für mich. Wenn es der EU gelingt, wieder das Selbstvertrauen in sich selbst zu finden, dann können wir die ganzen anderen 10 Punkte abarbeiten. Aber das ist, glaube ich, gerade das Wichtigste.
Es macht Spaß, Ihr Buch zu lesen, André Wilkens, weil es so vielfältig ist. Vom Eurovision Song Contest zu den Tätowierungen von Angelina Jolie, mit der Sie mal zusammengearbeitet haben, bis hin zu Star-Architekten und ihren Werken. Das Ganze liest sich auch so wie ein buntes Europa-Magazin. Und da fragt man sich, fehlt es uns vielleicht auch an solchen bunten, glamourösen Formen über Europa zu sprechen?
Ich glaube schon, würde es vielleicht nicht glamourös bezeichnen, aber es war mir wichtig zu zeigen, Europa ist viel mehr als Politik und viel mehr als Wirtschaft.
Am Ende Ihres Buchs fragen Sie noch nicht genug. Wir haben nicht genug gute Nachrichten von Europa. Und wir wissen ja auch nicht, ob es heute Abend gute Nachrichten gibt, denn wir wissen noch nicht, wie die Wahl in Frankreich ausgegangen ist. Aber schicken Sie doch jetzt bitte vorab schon mal ein paar gute Nachrichten über den Äther.
Naja, ich glaube, unabhängig wie die Wahl in Frankreich ausgeht, haben wir dieses Jahr sowieso schon eine Art neue Bewegung für Europa gesehen, ob es nun Pulse of Europe ist oder auch in Holland. Also es gibt schon sowieso gute Nachrichten und vielleicht liegt es auch daran, dass nach Brexit und Trump wir gesehen haben und wir gefühlt haben, wie vielleicht so ein Europa ohne EU aussehen könnte. Und vielleicht braucht man diesen Schock, um sich wieder gut zu fühlen als Europäer, um die guten Nachrichten zu sehen, die es ja überall gibt, auch bei vielen Imperfekten, was die EU hat. Und das, glaube ich, ist vielleicht die gute Nachricht aus manchen negativen Nachrichten, die man über Europa auch hört, dass sich jetzt endlich was tut, dass Leute aufstehen, dass Leute sogar auf Marktplätze gehen und mit Europa fahren, schwenken und sich dafür einsetzen. Das finde ich die tollste Nachricht für Europa aus diesem Jahr.
Wenn Sie das nächste Mal auf dem Marktplatz sind, gehen Sie hinterher in der Buchhandlung vorbei und kaufen sich André Wilkens, der diskrete Charme der Bürokratie, gute Nachrichten aus Europa. Das Buch ist erschienen bei S. Fischer und kostet 20 Euro. Danke dafür und danke für das Gespräch, André Wilkens.
Danke.
Tschüss.
Und am übernächsten Dienstag, den 16. Mai, stellt André Wilkens sein Buch im Literatursalon im Kant-Kino vor. Der findet sich in der Kantstraße 54 in Wilmersdorf. Veranstaltungsbeginn 20 Uhr. Mit Worry Don't Weigh Me Down von Aaron Costello sind wir ans Ende der heutigen Literaturagentensendung gekommen.
Ja, und hier feiert gleich eine ganz neue Sendung Premiere, die King's Hour mit Jürgen König und Songs aus dem Reich der Nachdenklichkeit.
Vorher gibt es noch einen ganz anderen Song, der nicht ganz aus dem Reich von Radio 1 stammt, den du entdeckt hast, Marie.
Genau, also Dalia Lavie ist ja gestorben in dieser Woche, die Schlagersängerin, die ja vor allen Dingen in den 70er Jahren groß war. Ich konnte ehrlich gesagt mit ihr gar nicht so viel anfangen, habe dann aber in einem Nachruf ein Lied von ihr gehört und gedacht, ja, Hammer, das ist unser Lied für die Literaturagent, das müssen wir unbedingt spielen.
In diesem Sinne, bis bald.
Tschüss.
Radio 1, nur für Erwachsene.